Wenn er kommt, dann meistens in Begleitung. Autor Joachim Zelter ist ohne sein Rad praktisch undenkbar. Er steht in seiner Wohnung und muss natürlich auch mit aufs Hotelzimmer. Mal eben von Tübingen nach Freiburg, die Berge rauf und runter, ist für den routinierten Rennradfahrer kein Problem. Radeln macht bekanntlich den Kopf frei. Und Hartnäckigkeit, die brauche man im Sattel ebenso wie an der Schreibmaschine, meint Joachim Zelter, heute unser Gast in SWR2 Zeitgenossen. Herr Zelter, woher kommt diese Hartnäckigkeit? Zumindest beim Radeln bei Ihnen. Kann man sich das antrainieren?
Ja, eigentlich bin ich ja gar nicht so ein hartnäckiger Mensch. In zwischenmenschlichen Fragen bin ich sogar eher viel zu wenig hartnäckig, sondern eher nachgiebig. Aber vielleicht bin ich tatsächlich auf dem Sattel ein wenig hartnäckiger als in wirklichem Leben. Wobei bei dem Fahrradfahren ist es nicht nur eine Frage der Hartnäckigkeit, sondern auch der reinen Freude. Denn Rennräder sind ja Wunderwerke der Technik und nicht ich bewege das Fahrrad durch Hartnäckigkeit, sondern es ist eher umgekehrt, dass das Fahrrad mich bewegt. Das ist also für mich ein rollendes Vergnügen. Und wenn ich dann einen Roman schreibe, dann schreibe ich ihn auch eher auf dem Rennrad als an dem Schreibtisch. Also das Rennrad ist für mich ein rollender Schreibtisch. Aber vielleicht sollte ich noch ganz grundsätzlich hinzufügen, dass ich eigentlich kein sehr sportlicher Mensch bin von meinem Background her. Zum Radsport bin ich im Jahr 1997 gekommen. Ich saß damals Kette rauchend an meinem Schreibtisch und im Hintergrund zeigte die ARD eine Etappe der Tour de France, die mich bis dahin eigentlich nicht besonders interessiert hat. Und das war genau jene Etappe, in der Jan Ullrich und Andorra in einer fulminanten Fahrt dann ins gelbe Trikot fuhr. Und für mich war das dann ein Akt totaler Ästhetik und auch Befreiung. Und ich kaufte mir dann gleich ein Rennrad, stürzte dann erstmal, erlitt einen Oberschenkelhalsbruch, wurde operiert, kam die Reha. Und Freunde rieten mir doch dann dazu, vom Radsport besser abzulassen. Aber ich ließ dann nicht ab, kaufte mir ein neues Rennrad, fuhr dann erst recht und das bis zum heutigen Tag. Also man könnte sagen, dass ich ein Zykloman bin oder ein Radsportbesessener.
Wahnsinnig faszinierend, was Sie da alles gerade erzählt haben. Vor allen Dingen auch diese Geschichte, das Rad bewegt Sie. Also diese Erfahrung habe ich jetzt persönlich noch nicht gemacht. Also ich muss mich da schon ganz schön anstrengen. Und Jan Ullrich, auch dass ein solcher Moment Tour de France Sie dazu veranlasst, dann selbst aufs Rad zu steigen, trotz Kettenraucher. Also das finde ich schon sehr faszinierend. Und wenn ich mir Sie so anschaue, Sie sind jetzt auch nicht so der ideale Radsportler, also zumindest von der Figur her. Sie sind sehr groß, sehr lang. Ich denke mal, da kriegt man doch total Rückenprobleme, oder?
Ja, teilweise Rückenprobleme oder auch Hüftprobleme, da ich ja diesen Sturz hatte. Das heißt also, nach langen Touren habe ich dann weniger Rückenprobleme als Hüftprobleme. Und da geht es mir dann so ein bisschen wie einem Gourmet nach langem Essen, der dann Gichtattacken oder Magenprobleme bekommt. Und so bekomme ich dann diese Hüftprobleme. Aber nochmal zu meiner Größe. Es ist so, dass ja auch Jan Ullrich relativ groß und schwer war als Radsportler. Und trotzdem war er an den Bergen absolut Weltklasse und war immer ganz vorne, auch bei den ganz steilen Bergen. Und das liegt eben an seiner vollendeten Technik. Ich glaube, es gibt kaum einen Radfahrer, der in einer solchen fulminanten Ästhetik, die Berge hochfährt. Und naja, und daran versuche ich mir dann selber irgendwie ein Beispiel zu nehmen, wenn die Berge dann sehr steil sind. Und manchmal scheint es ja auch ein bisschen zu funktionieren, dass ich die Berge dann wirklich hochkomme und sie manchmal sogar gerne fahre. Um die Wahrheit zu sagen, fahre ich eigentlich lieber die Berge hoch als runter, weil wenn man runterfährt, kann man ja auch stürzen. Und wenn es ganz steil ist, denke ich dann auch manchmal an die Zeile aus meinem Radroman Im Feld. Da stehen die Sätze: Ein Berg ist eine Frage der Balance, von Atem- und Pedalumdrehung. Es ist die Kunst der richtigen Gangwahl, das Herstellen von Leichtigkeit bei aller Steilheit. Daran versuche ich mich ein bisschen zu halten, wenn es ganz steil wird.
Ein richtiges Kunstwerk schon. Ich wohne an einem sehr, sehr steilen Stück in Stuttgart und da ist auch schon mal eine Etappe der Tour de France dahergekommen. Also ich konnte das wirklich sehr live und nah und in Farbe erleben, wie die sich dort diesen Hang hoch gequält haben, mehrfach sogar. Und heute erlebe ich, dass also die Rentnerin mit 70 ganz locker leicht diesen Hang auf ihrem E-Bike erklimmt sozusagen und denke dann immer an diese Radfahrer, die sich da abgestrampelt haben. Und ich könnte mir vorstellen, wie geht denn das Ihnen eigentlich, wenn Sie da so am Hang von so einem E-Biker ganz lässig mal eben überholt werden?
Die sind am Berg zwar schneller, aber auf der Ebene haben die E-Bikes keine Chance. Und was ich sehr gerne mache, ist, dass ich dann mich überholen lasse von einem E-Bike-Fahrer. Die sind ja bei 25 Kilometern gedrosselt und können gar nicht schneller fahren. Und das ist Rennrad eigentlich eher langsam auf der Ebene. Und dass ich dann mich zurückfallen lasse, provoziere den E-Bike-Fahrer zu einem Überholmanöver und hänge mich dann hinten dran und treibe ihn dann zum Äußersten und fahre dann so vehement mit ihm zusammen, bis der Akku nach 20 Kilometern leer gefahren ist. Und dann gibt es viele ärgerliche E-Bike-Fahrer, die das Rad dann nach Hause schieben müssen oder mit dem Zug nach Hause fahren.
Ich höre schon, es macht Ihnen auch Spaß. So hört sich's an. Sport und Literatur, das geht ja für viele nicht zusammen. So hat zum Beispiel Literaturpapst Reich Ranicki gesagt, Sport und Literatur seien wie verfeindete Brüder, seien inkommensurabel, weil der Sport unglaublich einfacher, primitiver, oberflächlicher und direkter sei als die Literatur. Und es gibt also eine ganze Menge solcher Wertungen, die habe ich gefunden. Alfred Andersch findet zum Beispiel, das Dürre und das Zweckhafte können kein Milieu für Künstler und Intellektuelle sein. Aber bei Ihnen erfahre ich jetzt, das ist ja fast schon so eine symbiotische Beziehung, auch Rat und Literatur. Können Sie sich vorstellen, heute noch das eine zu tun und das andere zu lassen? Also geht das eine noch ohne das andere?
Für mich sind es überhaupt keine Gegensätze. Also Sport ist für mich keine Antithese zur Literatur, sondern es ist vielleicht sogar der Inbegriff der Literatur. Ich habe auch in einem Roman, der Würde des Lügens, sehr Schelmenhaftes dargestellt, dass zum Beispiel Fußball heute eigentlich noch eine Form von Tragödie ist, wie sie Aristoteles in der Poetik darstellt. Also es gibt da viele Parallelen. Das Fußballspiel hat eine bestimmte Länge, es ist an einem bestimmten Ort, es hat die Einheit von Raum und Zeit. Es fallen dort in der Regel Tore, mal in die eine, in die andere Richtung. Das könnte man gleichsetzen mit Peripetien. Wenn wir einen 1-0-Sieg haben, dann ist es eben eine sehr einfach gestrickte Tragödie, je nachdem. Wenn man verliert, ist es eine Tragödie. Wenn man gewinnt, ist es eine Komödie. Bei 3-2, was meistens sehr dramatische Fußballspiele sind, da haben wir genau die 5-Akt-Struktur. Also ich sehe sogar den Sport in vielerlei Hinsicht als eine Form von klassischer Literatur. Also das, was die moderne Literatur zu Recht auch heute nicht mehr leistet, an Furcht und Mitleid und an Emotionalisierung und an Verdichtung und an Körperlichkeit, das leistet heute viel mehr der Sport.
Ich glaube auch, das hat sich auch verändert im Laufe der letzten 100 Jahre. Auf jeden Fall, denke ich, es gibt ja auch ganz berühmte Boxsportromane auch. Und es gibt auch zum Beispiel den englischen Dichter Lord Byron, der einen ja sehr bekannten Selbstversuch, einen Feldversuch unternommen hat. Also er hat ja ein Gedicht geschrieben auf Hero und Leander, also dieser Mythos dieser beiden, die ja wahrscheinlich so das berühmteste Liebespaar nach Romeo und Julia sind in der Weltliteratur. Da geht es ja darum, dass Leander beim Durchschwimmen des Hellespont ertrinkt. Er will ja seine angebetete Hero quasi auf der anderen Seite des Ufers besuchen. Er durchschwimmt eben den Hellespont und ertrinkt, weil die Lichter ausgehen, die ihm den Weg weisen. Und Lord Byron, der ihm dieses Gedicht geschrieben hat, der unternimmt diesen Selbstversuch und durchschwimmt den Hellespont. Und er kommt dann zu dem Ergebnis, Hero stirbt einen Heldentod und der moderne Sportsmann hingegen, der bekommt nur Fieber. Also eine schöne Geschichte und ich benutze sie eigentlich nur als Überleitung, weil ich finde, sie passt so gut zu Ihnen. Sie sind ja auch selbst, erzählt da jemand, der sagt, ich bin eigentlich ein angloirischer Autor, weil Sie diese englische Literatur und diese ganze Literaturtradition so verinnerlicht haben. Aber was heißt das genau, ein angloirischer Autor zu sein oder sich so zu fühlen?
Vielleicht noch ein letztes Wort zu dem Sport. Es gibt den schönen Satz bei König Lear, there was good sport at his making. Es hat unheimlich Spaß gemacht, diesen unehelichen Sohn zu zeugen. Also Sport ist sogar ein hochliterarischer Begriff, der bei Shakespeare schon auftaucht. Und das heißt eben auch genau Vergnügen im Sinne einer Zwecklosigkeit. Sport bedeutet Zwecklosigkeit in einem besten Sinne. Und nach Oscar Wilde ist eben auch die Literatur und die Kunst überhaupt eine Form von zelebrierter Zwecklosigkeit. Dieser wunderbare Satz von Wilde, all art is quite useless. Die Autonomiebestimmung der Kunst, die eben sich nicht in Dienst stellen lässt durch irgendwelche utilitaristischen Vorgaben, sehr gut auf den Punkt gebracht. Also das noch als Nachsatz, dass eben Sport und Literatur oder Kunst sich überhaupt nicht ausschließen, sondern in ihrer sublimen Zwecklosigkeit sogar sehr viele Grundparallelen haben. Und jetzt noch ein Wort, ja, zu meinem Background als angloirischer Autor, also angloirisch insofern, da ich ja schon in Tübingen in der Theatergruppe, in der Anglo-Irish Theatre Group mitgewirkt habe, viele Jahre. Und das ist eine Theatergruppe, die sich in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gegründet hat. Und die Vorgabe war eben, wir machen englischsprachiges Drama, aber nur von irischen Autoren. Und es gibt, wenn man sich die englische Literatur anschaut, eben sehr, sehr viele irische Autoren, selbst Autoren, von denen wir glauben, das sind doch eigentlich Engländer wie Oscar Wilde oder Bernard Shaw oder auch ja Sheridan oder
Samuel Beckett.
Ja, Beckett oder so viele Autoren. Also ein ganzer Kanon der Weltliteratur sind eigentlich irische Autoren oder zumindest Autoren, die in so einem anglo-irischen Spannungsfeld lebten, wie Oscar Wilde, der eben aus einem protestantischen Elternhaus in Irland kommt, seine Mutter Speranza, hat unter dem Namen Speranza nationalistische, patriotische, irische Lyrik geschrieben. Aber zugleich war es der Familie sehr wichtig, dass Oscar Wilde in Oxford studiert und eben in der englischen Gesellschaft reüssiert. Und deswegen habe ich mich immer auch sehr für anglo-irische Autoren interessiert, die eben in so einer ganz großen Spannung gelebt haben. Einerseits irisch, aber zugleich auch wieder englisch. Einerseits sehr kritisch gegenüber der englischen Gesellschaft, dann doch wieder sehr angepasst. Das ist dieser anglo-irische Background, den Sie gerade angesprochen haben. Also der hat sich formiert in den Jahren meiner Theatertätigkeit in dieser Theatergruppe.
Aber das ist ja mehr als nur, dass Sie so einen Background haben. Ich habe so manchmal das Gefühl, das ist so ein Teil auch von Ihnen selbst geworden. Also so selbstverständlich, wie auch diese Zitate aus Ihnen herauspurzeln, sage ich jetzt mal. Das ist ja alles in Ihrem Kopf, diese ganze Welt auch.
Ja, das stimmt. Als ich zum ersten Mal nach Großbritannien kam, habe ich mich sofort verliebt in dieses Land. Wobei man natürlich fragen kann, in was kann man sich eigentlich verlieben? In das Wetter oder in das grüne Gras, von dem George Orwell spricht. Ich habe mich eigentlich sofort in diese Sprache verliebt, in diesen Sound der englischen Sprache. Da war ich von Anfang an betört. Ich habe dann schon sehr früh eigentlich entschlossen, ich möchte Engländer werden. Das war so mein großes Ziel. Ich möchte also nicht nur Englisch studieren, sondern vielleicht sogar in England studieren und dann in England bleiben und dann einfach Engländer werden. Da bin ich dann irgendwie doch gescheitert aus mehreren Gründen. Ich bin jetzt doch kein Engländer geworden, sondern ich bin nach wie vor Deutscher. Mein England ist natürlich das England des 19. Jahrhunderts und des 20. Jahrhunderts mit all diesen Autoren wie Huxley, Orwell, Wilde, Shaw. Und nicht das aktuelle England, von dem ich sehr wenig weiß, weil ich eben die letzten 20 Jahre als deutscher Schriftsteller ganz und gar in dem deutschen kulturellen Kontext gelebt habe und kenne heute viel mehr aktuelle deutsche Autoren als jetzt englischsprachige Autoren.
Oscar Wilde, das ist so Ihr Gott. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich durch seinen Roman, Das Bildnis des Dorian Gray, aber es gibt eine ganze Fülle auch von Bonmots und Zitaten, die so von ihm überliefert werden oder die ihm so zugeschrieben werden. Also er muss ja auch ein sehr geselliger, ein ungewöhnlich, ja, charmanter Typ gewesen sein und dann doch dieses, ja, traurige Leben doch am Ende, seine Verurteilung und dann die Zwangsarbeit, diese schwere Strafarbeit, die er dort leisten musste, dann. Was macht Oscar Wilde zu Ihrem Gott?
Gott, da bräuchte ich Stunden, um das zu erklären. Also alleine eben schon dieser Lebenslauf. Oscar Wilde hat oft davon gesprochen, dass manche Künstler investieren ihr Talent in ihr Werk und die nicht so Begabten investieren es dann in ihr Leben. Und bei Oscar Wilde ist eigentlich beides der Fall. Wenn er keine Zeile geschrieben hätte, dann wäre schon dieses Leben so hochdramatisch und tragisch, dass schon das ein sehr interessantes Leben war auf allen Ebenen. Dann haben Sie gerade diesen Roman erwähnt, The Picture of Dorian Gray. Aber selbst wenn er diesen Roman nicht geschrieben hätte, der Weltliteratur ist, dann wären immer noch die Theaterstücke da, die auch heute noch gespielt werden, also die wir damals auch in Tübingen gespielt haben, wie zum Beispiel The Importance of Being Earnest. Auf Deutsch heißt das, glaube ich, Bunbury oder Ernst muss man sein. Und selbst wenn er diese Theaterstücke nicht geschrieben hätte, dann hätte er immer noch wunderbare Essays geschrieben, philosophische Essays oder politische Essays wie The Soul of Man and the Socialism, was eigentlich ein leidenschaftliches Plädoyer ist für das Grundeinkommen für alle, für ein Leben, was alle Menschen entbindet von der from the peremptory drive of want, also von der unerbittlichen Diktatur der materiellen Abhängigkeit von unserem Leben. Ein sehr lesenswerter Essay, der heute wahrscheinlich noch mehr aktuell ist als vor 30 oder 40 Jahren. Doch selbst wenn er das nicht geschrieben hätte, dann hätte er immer noch kunsttheoretische Essays geschrieben wie The Decay of Lying, der Niedergang der Lüge, wo er die fulminante These entwickelt, dass die Literatur keine Nachahmung der Realität ist und genau umgekehrt, dass die Realität eigentlich die Entwürfe der Literatur nachahmt. Er schreibt dann an einer Stelle, we always carry out the whims and fancies of some distant novelist in the past. Also schon das ist ein göttlicher Gedankengang. Selbst wenn man das alles weglassen würde, würden immer noch die Bonmots übrig bleiben. Es gibt ganze Sammelbände, wo quasi zu jedem Thema des Lebens, was hat Wilde über die Frauen gesagt? Was hat Wilde über die Deutschen gesagt? Was hat Wilde über die Franzosen, über die Amerikaner, die Engländer, über das Wetter, über die Wahrheit, über die Lüge? Er hatte zu allem irgendwas gesagt, selbst über den Widerspruch. The well-bred people contradict other people. The wise men do contradict themselves. Die Wohlerzogenen widersprechen anderen, die wirklich weisen Menschen widersprechen sich selbst.
Gibt es denn auch so eine Lieblingsstelle, die Sie gerne immer mal zitieren?
Oh, da gibt es so viele Stellen. Ich könnte da fast gar keine nennen. Ich habe in Tübingen auch mal eine Society for the Application of Wildean Quotes in Real Life gegründet. Also es gibt unzählige Passagen, aber eine Passage ist sehr schön aus The Importance of Being Earnest. Da wird Algernon Moncrief, die männliche Hauptfigur, aufgefordert, er möge doch mit seinen eigenen Verwandten zu Abend essen. Und hier gibt es eine fulminante Replik, dass man auf einen solchen Ratschlag besser nicht hören soll. Dining with one's own relations, I haven't got the smallest intention of doing anything of the kind. To begin with, I dined there last Monday, and once a week is quite enough to dine with one's own relations. In the second place, whenever I do dine there, I'm always treated as a member of the family and either sent down with no woman at all or two. In the third place, I know perfectly well whom she will place me next to tonight. She will place me next to Mary Farquhar, who always flirts with her own husband across the dinner table. I mean, that is not very pleasant. Indeed, it's not even decent. And that sort of thing is enormously on the increase. The amount of women in London who flirt with their own husbands is perfectly scandalous. It looks so bad. It's simply washing one's clean linen in public.
Also flirten mit dem eigenen Ehemann ist nicht angesagt.
Genau, das ist auch eine sehr berühmte Passage, die auch immer wieder in der englischen Literatur zitiert wird. Seine eigene saubere Wäsche in der Öffentlichkeit zu waschen, ist ein schönes Bild.
Dieser typisch britische Humor, also das ist ja so Selbstironie, das ist so eine Prise Sarkasmus und das ist sehr, sehr trocken. Hilft der beim Schreiben?
Ja, also er hilft nicht, er ist einfach immer da. Also ich würde das Leben, glaube ich, auch gar nicht aushalten, ohne alles auf eine ironische Art und Weise in Frage zu stellen. Kierkegaard hat mal diesen schönen Satz entwickelt, was der Zweifel in der Wissenschaft sollte unbedingt die Ironie in der Literatur sein. Und Ironie bedeutet eben doppelten Boden oder noch mehr als einen doppelten Boden, vielleicht einen dreifachen Boden. Und deswegen ist mein ganzes Schreiben immer wieder auch von Ironie geprägt oder von Komik oder von Übertreibung. Es gibt natürlich verschiedene Arten des Humors. Es gibt die Burlesque, es gibt die Farce, es gibt die Übertreibung, die Untertreibung oder eben der ständige ironische Ton. Man hat mich auch häufig gefragt, warum schreibe ich denn nicht Bücher, die sich wirklich gut verkaufen, und kam dann auch mal auf die Idee, so eine Art Arztroman zu schreiben. Aber schon nach wenigen Zeilen war schon dieser ironische Grundton da und war schon klar, dass das überhaupt nicht funktioniert. Und dann wurde daraus auch nur eine sehr komische Erzählung, die dann kein Bestseller wurde, aber die dafür sehr komisch ist.
Sehr komisch. Wenn wir nochmal gucken, Sie haben schon ein bisschen erzählt von sich. Sie haben hier studiert in Tübingen Politik und Anglistik und haben auch in Tübingen promoviert. Sind dann aber ein Jahr, das finde ich jetzt ganz interessant, nach Yale gegangen, hatten einen Lehrauftrag für Deutsch allerdings dann. Wie kam das eigentlich dann zustande?
Oh, das frage ich mich auch. Also es passt dann irgendwie nicht. Und vielleicht, wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass ich ja eigentlich Engländer werden wollte.
Genau.
Und als ich dann ein Jahr in Amerika war, war das dann so fast schon so eine Art phonetische Befleckung oder eine phonetische Kontaminierung von allem, dass es dann fast nicht mehr möglich war, ernsthaft noch Engländer werden zu wollen. Also mein englischer Akzent hat dann sehr gelitten dort, obwohl ich mir die ganze Zeit Hörbücher gab es noch gar nicht, aber so Kassetten mit den Werken von Mary Shelley Frankenstein oder the BBC Version of Sherlock Holmes with Clive Madison, und habe dann immer nächtelang das gehört, um diesen englischen Akzent nicht allzu sehr zu verlieren, aber ich habe es trotzdem völlig verloren.
Aber dafür waren Sie ja in Yale, ich meine, genau, das Yale ist natürlich eine erste Adresse, ja.
Aber ich wäre lieber nach Oxford oder Cambridge gegangen, aber das ging eben damals nicht und es hat sich eben so ergeben. Und Yale hat sicherlich dazu beigetragen, eben, dass ich da ja immer mehr Zweifel an der ganzen Universität und an dem akademischen Denken bekommen habe, weil Yale ist natürlich der Ort der Yale School of Deconstruction, also wo eben eine Literaturtheorie in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt wurde, die darauf hinausläuft, dass man Literatur eigentlich gar nicht genau analysieren kann oder dingfest machen kann, sondern dass jeder Diskurs über die Literatur immer darauf hinausläuft, sich selber ad absurdum zu führen, sich selber zu dekonstruieren. Es war wunderbar, in Yale Professoren zu erleben wie Jeffrey Hartman oder den göttlichen Harold Bloom. Das hat mich dann so auch innerlich erschüttert, diese fulminanten Persönlichkeiten, dass es mir fast lächerlich vorkam, danach wieder nach Tübingen oder an eine andere Uni zurückzukehren und dann so zu unterrichten, wie ich davor unterrichtet hatte. Es war dann einfach nicht mehr möglich, weil das ja mich zu sehr untergraben hat, diese Erfahrung in Yale auf allen Ebenen. Und in dieser Zeit ist dann auch schon der Gedanke bei mir gereift, eben, dass ich vielleicht die Uni doch besser verlasse. Also ich habe dann in Yale viele Briefe geschrieben, habe dann so berichtet, was ich so alles erlebt habe. Viele Briefe waren natürlich auch maßlos übertrieben und auch schon sehr literarisiert. Und hatte so zur Folge, dass viele Freunde gesagt haben, das scheint ja so bizarr zu sein, ich würde dich gerne mal besuchen. Und in der Sekunde habe ich gemerkt, dass das ja durchaus literarische Qualität hat. Und das war dann so der Anfang meiner Briefe aus Amerika, die ich dann schon in Amerika tatsächlich als Briefe geschrieben habe. Und im Prozess dieser Briefe war mir klar, dass ich eigentlich nicht das mache, was ich eigentlich hätte machen sollen, nämlich für meine Habilitation arbeiten. Also das war einer der Hauptgründe, nach Yale zu gehen, eben die tollen Bibliotheken, die Sterling Memorial Library und andere Libraries zu verwenden für die Habilitation. Das habe ich nicht gemacht und stattdessen saß ich mir nur an dem Computer und habe meine Briefe aus Amerika geschrieben. Und da war eigentlich innerlich die Entscheidung schon gefallen, dass ich eigentlich den Weg nicht mehr weitergehe an der Uni, sondern dass ich irgendwas anderes machen muss.
Aber Sie waren danach doch noch mal ein Jahr in Tübingen als Dozent für Anglistik dann?
Ja, weil ich brauchte ja irgendwie eine Anschlussfinanzierung und es musste ja irgendwie weitergehen. Aber innerlich habe ich schon so gespürt, dass damals hat sich natürlich auch in den 90er Jahren, das war 1995, 96, auch schon sehr viel an der Uni verändert. Also dieser Bologna-Prozess ging dann schon, auch wenn das Wort damals noch gar nicht präsent war, aber es ging dann schon so los. Ich habe auch in einem Seminar, da ging es natürlich auch um Oscar Wilde, weil ich sehr gerne und häufig Oscar Wilde unterrichtet habe, habe ich gerade im Kontext des The Soul of Man and the Socialism die Frage gestellt, woran glaubt ihr eigentlich, an welche Utopie glaubt ihr? Und da war so die Antwort, wir glauben an gar keine Utopie. Also es war sehr autopisch und sehr utilitaristisch gedacht und so eine Entwicklung weg von der klassischen alten Universität in eine ganz neue Uni, wo ich dann auch schon 1995, 96 gemerkt habe, dass ich da gar nicht dahin gehöre. Und dann natürlich auch dieser Horror vor der Habilitationsarbeit. Also diese Doktorarbeit war schon umfangreich genug. Der Titel ist so monströs, dass er schon ein eigenes Buch ist.
Wie heißt er?
Sinnhafte Fiktion und Wahrheit, Studien zur ästhetischen und epistemologischen Problematik des Fiktionsbegriffs im Kontext europäischer Ideengeschichte und englischer Literaturgeschichte.
Wow, da braucht man bestimmt 3 Zeilen für diesen Titel.
Ja, genau. Und die Arbeit ist auch entsprechend lang und umfangreich. Und ich habe mich auch in dieser Arbeit völlig verausgabt auf allen Ebenen. Und hatte eigentlich auch danach nichts mehr zuzusetzen. Also das ist so ähnlich wie ein Fahrer, der den Giro d'Italia fährt. Und er hat sich da so verausgabt, dass es danach nicht mehr möglich ist, die Tour de France zu fahren. Also auch das war ein Aspekt, so eine tiefe Erschöpfung. Dann aber auch so eine Traurigkeit darüber, dass die Literatur ja der Inbegriff einer Lebendigkeit ist und einer wahnsinnigen sprachlichen, ästhetischen Kraft und dass das Arbeiten über Literatur ja genau das Gegenteil ist, so das Transformieren dieser Lebendigkeit in Analytik und in einen sehr leblosen Stil, in einen ewig passiven Stil. Man schreibt ja nicht, ich werde später noch zeigen, sondern es wird später noch zu zeigen sein, das. Und diese Leblosigkeit, ich nannte das auch manchmal Nekrophilie, hat mich dann auch innerlich immer mehr entfremdet von der Literaturwissenschaft. Und es war dann einfach irgendwann die Entscheidung gefallen, ich möchte die Uni verlassen und ich möchte einfach lieber Schriftsteller werden.
Ja, aber das ist natürlich so eine Sache und ich könnte mir vorstellen, da haben sicherlich viele gesagt, auch aus ihrem Umfeld, warum tut er sich das überhaupt an? Und ich glaube, auf ihrer Homepage habe ich auch diesen Spruch gefunden, also zu sagen, ich bin Autor, ich bin Schriftsteller ist prima, aber zu sagen, ich werde Schriftsteller oder ich will Schriftsteller werden, da rollen dann alle mit den Augen, weil es ist halt doch ein Abenteuer, ein Wagnis, ob man da überhaupt an diesem Markt ankommt und bei den Verlagen. Hätten Sie dann nicht sagen können, ach, ich mache es doch erstmal so halb-halb, ein bisschen an der Uni, ein bisschen schreiben nebenher? Oder ist das so gar nicht Ihre Mentalität? Sagen Sie eher ganz oder gar nicht?
Genau, eher ganz oder gar nicht, weil es gibt eigentlich 2 Arten von Autoren. Einmal die Autoren, die so neben dem Beruf schreiben und wenn sie dann damit Erfolg haben, treffen sie irgendwann die Entscheidung, dann hauptberuflich das zu machen. Aber dann gibt es eben auch andere Autoren, die tatsächlich aus dem Nichts erstmal die Entscheidung treffen. Ich bin Schriftsteller oder ich werde Schriftsteller, aber viele Leute werden Schriftsteller, weil sie eigentlich von Anfang an Schriftsteller sind. Und ich war eigentlich von Anfang an immer irgendwie ein Schriftsteller, um das Leben auszuhalten. Und die erstmal die Entscheidung treffen, ich bin Schriftsteller oder ich erkenne, dass ich Schriftsteller bin und dann sich hinsetzen und irgendwas schreiben. Und ein sehr bekannter Autor, der das so gemacht hat, ist George Orwell, der auch erstmal diese Entscheidung getroffen hat, ich verlasse also jeden bürgerlichen Beruf und dann überlege ich mir mal, worüber ich schreibe. Und er hat eben dann aufgrund seiner Armut, in die er dann gelebt hat, erstmal über Armut geschrieben, seine Sozialreportage, Down and Out in Paris, in London und so weiter. Also erstmal solche Reportagen geschrieben. Und ich bin eigentlich Orwell auch gefolgt, dass ich erstmal diese Entscheidung gefällt habe, ja, ich werde Schriftsteller und dann sehen wir mal weiter, was dann passiert. Und natürlich, viele Leute haben dann gesagt, ja, das ist ja Wahnsinn, das ist ja eine Art von sozialer Selbstmord, freiwillig die wohlbehütete Universität zu verlassen, zumal man mir auch damals sogar ein Angebot gemacht hat, ich hätte auch akademischer Rat werden können, also mich verbeamten lassen, aber es wäre damals nicht mehr möglich gewesen. Und ich glaube, dass es auch heute nur ganz schwer möglich ist, wenn man irgendeine Arbeit hat, zwischen sich und dieser Arbeit genug Spielraum und Distanz aufzubauen, um dann nebenher noch Romane schreiben zu können oder irgendwas anderes schreiben zu können. Und deswegen war mir innerlich klar, ich muss diese radikale Entscheidung treffen, sonst werde ich nie dazu kommen, auch nur eine Zeile zu schreiben. Denn um Schriftsteller zu sein, muss man eigentlich die ganze Zeit ans Limit gehen und muss eigentlich im Schnitt 14 bis 16 Stunden am Tag nicht unbedingt schreiben, aber die ganze Zeit darüber nachdenken, über das, was man geschrieben hat, wie man es verändern kann.
Also den Eindruck, dass Sie ans Limit gehen, den habe ich sehr wohl, wenn man mal einfach guckt auf Ihre Liste, was Sie alles veröffentlichen. Und Sie meinen ja, also Roman ist ja nur ein Teil, also Essays, Erzählungen, dann Bühnenstücke, Hörspiele, Reportagen. Steht das alles gleichwertig nebeneinander? Wie gehen Sie auch damit um? Schreiben Sie das parallel oder Stückchen für Stückchen? Arbeiten Sie das irgendwie ab oder wie geht das bei Ihnen?
Wobei ich muss sagen, dass wahrscheinlich viele Autoren sein großes Oeuvre haben und das passiert einfach, das ist auch sehr beeindruckend beim ersten Hinschauen, aber es entsteht eigentlich sehr natürlich, weil es kann ja sein, ich schreibe einen Roman, der ist misslungen, also lasse ich eine Weile liegen. Also schreibe ich den zweiten Roman, der ist jetzt nicht misslungen und ich suche verzweifelt nach einem Verlag, aber kein Verlag will den haben. Also könnte ich jetzt den dritten Roman schreiben, aber ich denke, nee, jetzt schreibe ich doch mal ein Hörspiel, finde vielleicht sogar einen Sender, der das nimmt. Der inspiriert mich jetzt wieder dazu, über ein ähnliches Thema könnte man doch vielleicht noch ein anderes Hörspiel schreiben. Dann will vielleicht der Sender das nicht, also schreibe ich stattdessen wieder einen Roman. Und so entsteht natürlich immer ein ständiger Rückstau an Werken, die schon sehr lange geschrieben sind und die dann erst verspätet publiziert werden. Und das wirkt dann sehr, sehr beeindruckend natürlich, wenn vielleicht kurz hintereinander viele Werke veröffentlicht werden, die aber auch schon lange gereift sind und in der Schublade waren. Und natürlich diese vielen Genres kommen daher, dass man natürlich mit dem Verkauf von Büchern heute als durchschnittlicher Autor kaum leben kann. Es verkaufen sich einfach viel zu wenig Bücher. Also muss ein Autor unbedingt öffentliche Lesungen machen in Stadtbüchereien oder in Theaterhäusern oder in normalen Buchhandlungen. Und wenn ich dann das mache, dann kann es schon sein, dass ich dann bei den Lesungen höre, worauf die Leute sehr stark reagieren oder wo ich selber vielleicht sogar ein gutes Gefühl habe oder wo ich dann selber nicht einschlafe. Dann habe ich eben aufgrund dieser Lesungen ganz viel dramaturgische Erfahrungen, dass dann eigentlich schon eine Struktur gegeben ist für Bühnenfassungen. Ja. Und so kommt eben auch in dem Leben eines Schriftstellers immer eins zum anderen, dass man fast so trancehaft immer wieder sich ja weiter orientiert und weiter entwickelt, ohne dass man das jetzt irgendwie strategisch am Schreibtisch alles durchplant.
Sie haben immer gesagt, wenn dann so ein Roman misslungen ist, also wann ist denn so ein Roman misslungen und wer beurteilt das? Beurteilen Sie das dann oder geben Sie das dann doch erstmal raus und achten dann so auf das erste Feedback oder wie?
Ja, es ist eine sehr schwierige, wann ist ein Roman misslungen, also und wann ist er gelungen?
Sie sagten das, kann man das gar eben nicht so selbstverständlich, der ist misslungen.
Manchmal hat man so panikartige Gefühle so bei Lesungen, dass man irgendwie merkt, das ist ja alles gar nicht gut. Das überzeugt mich noch nicht mal selbst. Und dann kommen so ganz plötzlich aus dem Nichts so Abgründe von Panik oder von Scham, dass dann in einer Sekunde sich so alle Erlebnisse des Scheiterns oder der Skepsis eben versammeln in ein Grundgefühl. Nicht nur dieser Roman ist gescheitert, sondern jeder andere vielleicht auch. Oder ich bin sogar als Autor völlig gescheitert. Und das ist vielleicht auch die Paradoxie des Schreibens, dass das Schreiben bei vielen Autoren sich ja genau aus diesem Scheitern immer wieder ergibt. Denn ein Mensch, der völlig zufrieden ist mit seinem Dasein und mit seinem Leben, hätte überhaupt keinen Grund zu schreiben. Camus hat diesen schönen Satz formuliert, wenn die Welt eindeutig wäre, bräuchte man gar keine Kunst. Also ein Leben muss natürlich wahnsinnige Brüche haben und ganz viel Verzweiflung und Traurigkeit, um überhaupt diese Dynamik aufzubringen, ja jahrelang sich hinzusetzen und etwas zu schreiben. Viele Schreiben geht ja auch mit Verletzungen einher. Das geht uns ja allen so, dass wir vielleicht ein Gespräch haben mit Freunden oder auch nicht mit Freunden. Und wir hören da furchtbare Sätze, die uns monatelang oder jahrelang noch irgendwie verfolgen in ihrer Unmenschlichkeit oder in ihrer Dreistigkeit. Und wir haben in dieser Situation keine Antwort gefunden. Und vielleicht ein Jahr später oder zwei Jahre später kommen dann uns irgendwelche Antworten, meistens wenn man nachts nicht schlafen kann, und dann kommen wieder Gegenantworten. Und dann plötzlich hört man schon die ersten Dialoge eines Theaterstücks oder eines Romans. Und das ist so eines der Haupttriebkräfte, zumindest für mich, eben immer wieder an den Schreibtisch zu gehen und zu schreiben, um dieses Leben und diese Welt irgendwie zu bewältigen, in den Griff zu bekommen.
Das ist ja auch im Prinzip ein großes Thema in Ihren Werken, grundsätzlich auch in Ihren Romanen. Also das Scheitern, das Versagen und diese Erfahrung, man hat was nicht zu Ende bekommen. Man fühlt sich dann irgendwie so ganz hundsmiserabel. Eigentlich ist es aber ein sehr verbreitetes Phänomen. Nicht jeder bekommt eben alles so Nobelpreisverdächtig über die Bühne. Das ist halt so. Und trotzdem aber diese Angst zu versagen, es wird, ist so mein Eindruck, auch nicht drüber gesprochen. Schreiben Sie deswegen so intensiv darüber?
Ja, auch das. Es wird sehr tabuisiert. Also gerade vielleicht vor 30 Jahren hätte man es weniger tabuisiert, weil wir vor 30 Jahren noch einen anderen Sozialcharakter in der Gesellschaft hatten, eine andere sozialpsychologische Struktur. So in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts war das vielleicht sogar noch eher möglich, Verletzlichkeit oder Schwäche oder Innerlichkeit zu beschreiben. Damals war die Literatur auch eher davon geprägt, während heute sind Menschen ja ganz stark davon geprägt, eben stark zu sein, handlungsfähig, erfolgreich, unangreifbar, unbesiegbar. Und deswegen spricht man vielleicht heute über sowas nicht, aber umso lieber schreibe ich genau darüber. Und man kann vieles gegen das Schreiben sagen, aber man lernt sehr viel auch darüber, in welcher Gesellschaft man lebt. Und ich spüre natürlich ganz stark in der Interaktion zwischen den Texten, die ich schreibe, wo bestimmte Themen entwickelt werden und die Reaktionen von Menschen darauf, die vielleicht heute auch anders ist als vor 20 Jahren, in welcher Welt wir leben, wie sie sozialpsychologisch tickt und aufgebaut ist. Und da, wo man vielleicht vor 30 Jahren noch entsetzt gewesen wäre, ist man heute sogar begeistert und umgekehrt. Also das Schreiben und der Kontakt des Schriftstellers mit dem Publikum ist auch immer ein Seismograph der Gesellschaft und der Welt, in der wir gerade leben.
Und die Leute, zumindest das Personal in ihren Büchern, die sind ja extrem unterwegs. Sie stehen unter enormem Druck, wenn wir jetzt an ihr jüngstes Buch Imperia denken. Ein Schauspieler, der panische Angst hat, seinen Text auf der Bühne zu vergessen. Also die sind wirklich sehr überfordert auch oft in dem, was sie tun. Ist das für Sie so eine gesellschaftliche Analyse? So will ich es gar nicht sagen, weil das hört sich dann auch schon wieder so wissenschaftlich an. Aber es ist offensichtlich das, was Sie beobachten.
Ja, das Doppelleben heute ist wahrscheinlich, dass man nach außen hin sehr funktionabel erscheint, aber innerlich sich gewaltige Abgründe und Ängste auftun. Nicht nur vielleicht in einem selber, sondern auch in der Beziehung mit anderen, dass vielleicht beide Ehepartner am Limit im Beruf arbeiten und privat völlig verworfen und verzweifelt sind und Aggressionen aneinander ablassen und dass es dann ein ganz schlimmes Privatleben ist. Und diese Diskrepanz zwischen Sein und Schein oder zwischen öffentlicher Rolle oder tiefstem eigenem Dasein finde ich natürlich immer sehr interessant, darüber literarisch zu arbeiten.
Ja, und was Ihnen offensichtlich auch noch sehr am Herzen liegt, ist das Thema Schule, Hochschule. Darüber haben Sie auch ganz viel geschrieben. Und man muss sagen, wenn man sich Untertan zum Beispiel anschaut, einen Roman von Ihnen, da hat man das Gefühl, in diese Schule möchte man eigentlich nicht gehen. Auch in die Schule der Arbeitslosen möchte man natürlich erst recht nicht gehen. Das ist ja eher so eine Anstalt, wo die Arbeitslosen indoktriniert werden, auf ein anderes Leben getrimmt werden. Ja, was läuft denn da falsch? Liegt es auch eher am System Schule oder an der Pädagogik, was Sie da so kritisieren? Oder liegt es an einer Politik, die, Sie haben eben auch mal das Stichwort Nützlichkeit erwähnt, also liegt es eher an einer Politik, die hauptsächlich brauchbare Ingenieure haben möchte?
Also erstmal in der Schule der Arbeitslosen geht es eben um unsere Obsession mit Arbeit und nicht nur unsere, sondern auch in sozialistischen Systemen, also auch in der ehemaligen DDR oder Sowjetunion, drehte sich eigentlich die Gesellschaft auch um die Obsession der Arbeit auf allen Ebenen. Arbeit war vielleicht sogar in der ehemaligen DDR noch wichtiger, nicht nur ökonomisch, sondern auch psychologisch und kulturell. Das gesellschaftliche Leben drehte sich stark um die Arbeit und umso katastrophaler war, dass dann gerade nach der Wende eben Menschen, die sich über Arbeit definiert haben, dann massenhaft in die Arbeitslosigkeit geschickt werden. Und hier in westlichen Systemen ist natürlich auch die Arbeit Sinnzentrum des Daseins. Und wenn dann aber die Arbeit den Menschen abhanden geht oder verloren geht, dann ist ja die Frage, wie gehe ich mit diesen Menschen um? Dann könnte ich ja einerseits viel Solidarität zeigen oder Mitgefühl zeigen. Oder kann ich natürlich latent suggerieren, naja, die sind ja eigentlich auch selber schuld oder die sollen jetzt mal selber sehen, wie sie da zu Rande kommen, schon diese Sprache fördern und fordern. Es sind ja ganz pädagogisch herablassende Begriffe. Selbst fördern ist ja kein schöner Begriff, weil es wird ja so getan, als ob das eben ein schwieriger Schüler ist, den man eben fördern muss. Und wenn er nicht pariert, dann muss man eben noch was fordern von ihm. Diese herablassende, autoritäre Sprache hat mich immer auch völlig irritiert und deswegen war es mir wichtig, eben diese Obsession mit Arbeit in der Schule der Arbeitslosen ganz gnadenlos, unerbittlich und grausam zu zeigen. Also das ist ein dystopischer Roman in der Tradition von Orwells 1984 oder Huxleys Brave New World, wo eben gezeigt wird, wie man in Zukunft mit Langzeitarbeitslosen umgeht, wie man sie von morgens bis abends drillt. Es ist völlig klar, sie werden nie eine Arbeit finden, aber es ist auch völlig egal, weil es geht auch gar nicht darum, dass sie Arbeit finden, sondern es geht eher darum, auf dem Status arbeitslos zu insistieren. Da gibt es eben kein anderes Wort wie träumen oder sein Leben neu gestalten oder neu empfinden, sondern in diesem Roman wird eben darauf insistiert, arbeitslos bleibt arbeitslos und Menschen werden da deswegen gequält und konditioniert und gecoacht und dürfen da nicht zur Ruhe kommen. Und das ist natürlich ein Roman, der sehr, ja, sehr negativ ist und versucht, diese Negativität, diese Arbeitsobsession völlig, ja, ins Unermessliche zu steigern. Ja.
Das stimmt, aber es geht auch so eben darum, eben die Menschen eben auf Linie zu bringen. Jetzt bei ihrem jüngsten Roman Imperia, da ist es ja auch so, dass dieser Protagonist sich angepasst hat, darüber im Prinzip seine Leidenschaft verloren hat, seinen Beruf, in den er eigentlich mal hineingegangen ist mit einer großen Obsession. Aber er hat sich dann eben anpassen müssen, hat jede Rolle machen müssen, so sich nach allem bücken müssen, was daherkam. Und da hat er sich dann auch selbst so ein bisschen verloren. Also da geht es ja auch so darum, ja, zu wissen auch, was will ich eigentlich und wie viele Eingeständnisse will ich eigentlich machen in meinem Leben.
Also gerade die Figur des Schauspielers in dem Roman Imperia, der Ich-Erzähler Gregor Schamoni ist ja Schauspieler und das hat was sehr Doppeldeutiges, weil einerseits ist es natürlich der Inbegriff der Kunst und viele Menschen wollen ja Schauspieler werden, weil sich damit eben im höchsten Maße Kunst verbindet, aber zugleich steht Schauspieler natürlich auch als Metapher, dass man eben vorgegebene Rollen nur spielt. Und bei Shakespeare findet sich immer wieder auch diese Metapher, dass das eben Schauspiel eben nicht nur für die Bühne steht, sondern für das gesamte Leben. All the world is a stage and we are all players. Und jeder Mensch spielt eben seine Parts, seine Rollen. Deswegen ist das in dem Roman Imperia sehr doppeldeutig. Also da ist ein Schauspieler, der unbedingt früher Schauspieler werden wollte, aber der mittlerweile gar nicht mehr weiß, warum er es eigentlich werden wollte, weil der Druck in dem Beruf so groß ist, dass man das irgendwann auch völlig vergisst und der dann nur noch eine Rolle spielt. Und insofern steht es natürlich dann auch für die gesamte Gesellschaft, weil wir alle ja, auch wenn wir keine Schauspieler sind, irgendwelche Rollen spielen oder nur eine öffentliche Persona sind, was sehr wenig mit dem zu tun hat, was eigentlich die eigentlichen Antriebe sind und die eigentlichen Bedürfnisse.
Ja, es gibt auch noch einen berühmten Roman von Ihnen, der Ministerpräsident. Das ist eine schöne Geschichte, der erleidet in dieser Geschichte einen Autounfall, verliert sein Bewusstsein, seine Erinnerung, als er aus dem Koma erwacht. Da nehmen Sie ja sehr stark diese ganze Politikwelt aufs Korn, diese ganze floskelhafte Sprache, dieses Getriebensein auch immer. Und wenn wir das jetzt nochmal so im Gesamtpaket betrachten, würden Sie dann sagen, Joachim Zelter ist auch ein politischer Autor?
Ja, also ich glaube, eigentlich ist jeder Autor ein politischer Autor, denn auch wenn ich nicht politisch bin, hat das ja auch wieder politische Implikationen. Also politisch sind wir alle, es ist nur die Frage, in welche Richtung politisch, ob wir das offen eingestehen oder sogar zu einem Thema machen oder ob wir das einfach stillschweigend so laufen lassen. Und ich sehe mich schon als politischer Autor, wobei selbst in Texten, die scheinbar nicht so politisch sind, auch sehr viel Politik drinsteckt. Und umgekehrt, in dem Ministerpräsident scheint sehr viel Politik drin zu stecken, aber die Politik steht auch wieder für was anderes. Also in dem Roman geht es ja darum, dass ein Mensch eben aufwacht im Krankenhaus, hat er einen Unfall und er weiß nicht mehr, wie er ist. Und man sagt ihm jetzt, er ist Politiker, er ist Ministerpräsident und sie sollen es auch bleiben. Und er ist völlig perplex darüber, über so ein Rollenangebot. Und er sagt, na gut, dann nehme ich diese Rolle eben an. Da haben wir wieder mein Thema, man fügt sich eben eine Rolle und weiß eigentlich gar nicht, warum und spielt diese Rolle. Aber zugleich ist es eben dann nicht nur eben ein Roman über die politischen Verhältnisse in Baden-Württemberg oder in anderen Ländern, sondern es ist eben auch wieder ein Schul- oder ein Existenzroman. Die Figur heißt der Klaus Urspring. Und das ist ja nicht ohne Grund auch der Name der Schule, in der ich war, die Urspringschule. Also was mich an dem Ministerpräsidenten sehr fasziniert hat, war gar nicht nur so diese Mechanismen der Macht und der Politik, sondern wie man überhaupt dazu kommt, eben sich in was einzufügen. Also nur weil jemand sagt, du bist Ministerpräsident und du wirst es auch bleiben, ist ja noch kein Grund, es dann auch zu machen. Und das fasziniert mich eben in allen Büchern, warum Menschen sich auch in etwas hineinfügen, was völlig absurd ist. Und es ist ja absurd, wenn ein Mensch sein Gedächtnis verloren hat, er weiß noch nicht mal, in welcher Partei er ist. Und er soll dann innerhalb von wenigen Wochen sich fit machen für den Wahlkampf.
Eine absurde Situation, das hat man ja ganz oft bei Ihren Romanen. Fühlen Sie sich auch unter Druck, sagen wir mal so, zu bestimmten politischen Ereignissen auch Stellung nehmen zu müssen als Autor?
Ich bin nicht so der Autor, der sich jetzt entrüstet über Politiker A und B, der hat gesagt oder der hat getan, weil da bleibt immer der Satz von Nietzsche im Kopf hängen, niemand lügt so viel wie der Entrüstete. Also ich interessiere mich nicht für Entrüstungsorgien und möchte auch daran nicht teilhaben, sondern politisch sein in dem Sinne, dass ich eben Strukturen aufzeige, die sehr stillschweigend da sind in der Gesellschaft und die man dann eben über den Gestus der Übertreibung so zuspitzt, dass jeden Menschen auffällt, dass da irgendwas nicht stimmt. Also interessant finde ich eben diese latenten Machtstrukturen und diese unauffälligen Machtstrukturen und die unauffälligen Sprachformen, die scheinbar ganz harmlos sind, wie zum Beispiel fördern und fordern im Kontext von Hartz-IV-Empfängern. Das kommt ja sehr harmlos daher. Und genau da hake ich gern ein, diese latenten Strukturen dann zu brechen. Man nennt es in der Literaturwissenschaft auch Latenzbrecher. Dann merken eben viele Menschen, irgendetwas stimmt daran nicht. Und das sehe ich als eine wichtige Aufgabe der Literatur.
Ist denn Ihr aktuelles Projekt, an dem Sie arbeiten, auch so ein Latenzbrecher?
Nein, das ist nicht. Woran ich gerade arbeite, ist ein Theaterstück, aber gleichzeitig auch ein Roman. Daran schreibe ich jetzt parallel über ein Asylverfahren in diesem Land und wie lange so ein Asylverfahren dauern kann, über viele Jahre, was so ein Verfahren allen Beteiligten abverlangt. Es geht also um eine Beziehung zwischen einer Frau und einem Mann. Und der Mann kommt aus einem Land, hat Asyl beantragt. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass er Asyl bekommt in diesem Land. Und damit das Paar zusammenbleiben kann und nicht getrennt wird und damit der Mann in Deutschland bleiben kann, heiraten sie, obwohl die deutsche Frau eigentlich gar nicht heiraten möchte. Und dann zeige ich in diesem Stück, was dann passiert, dass dann eben Befragungen beginnen, dass jemand vom Ausländeramt kommt und sagt, sind Sie denn wirklich verheiratet oder na, formell ja schon, aber ist es denn eine richtige Ehe, eine gelebte Ehe oder nur eine Scheinehe? Dann zeigt dieses Stück eben kammerspielartig, wie so ein Asylverfahren ein kafkaesker Prozess ist, im doppelten Sinne des Wortes. Also es kann Jahre dauern, bis so ein Verfahren entschieden ist und dann auch häufig negativ entschieden. Und es bedeutet aber auch Prozess, dass man immer wieder die Menschen befragt, ihre Würde verletzt, ganz tief in das Innerste, ins Intimste eindringt und sie nach allem Möglichen befragt. Und diese kafkaeske Logik des Prozesses im doppelten Sinne, daran habe ich jetzt ein Stück geschrieben mit dem Titel Kalt. Kalt ist eine Zeile von Hölderlins Gedicht, die Mauern stehen sprachlos und kalt, also auch die Mauern, mit denen Deutschland sich quasi selber einmauert. Und ich zeige eben in diesem Kammerspiel Mann und Frau, wie so ein Asylverfahren läuft und wohin das führt.
Darf man das sagen? Also ich glaube, dieses Thema hat ja auch bei Ihnen einen persönlichen Hintergrund.
Ja, insofern einen persönlichen Hintergrund, dass mein Schwager im Januar diesen Jahres eben nachts abgeholt wurde und hatte nur wenige Minuten Zeit, ein paar Sachen zu packen. Man hat ihm das Handy abgenommen. Man hat ihn verfrachtet in ein Auto zum Flughafen gefahren und wenige Stunden später wurde er in sein Herkunftsland abgeschoben. Damit hat meine Schwester ihren Ehemann verloren und es war für meine Schwester ein ganz großer Schock und für die ganze Familie war das ein Schock und ein unendlicher Schmerz. An diesem Stoff habe ich schon lange gearbeitet, weil ich das ja auch jahrelang mitbekommen habe, was das bedeutet, so ein Asylverfahren. Nicht nur für den Menschen, die Asyl beantragt, sondern auch für alle Leute in dem Umfeld ist es eine wahnsinnige, kräfteziehende Belastung, eine ständige Unsicherheit, ein ständiges Auszehren der eigenen Substanz und der eigenen Würde auf allen Ebenen, auch ein Auszehren aller finanziellen Möglichkeiten, weil man braucht ja die ganze Zeit Anwälte. Und jetzt im Januar 2020 wurde er einfach aus dem Nichts, ohne jede Vorwarnung, einfach nachts abgeholt, in sein Herkunftsland zurückgeflogen. Und er ist da immer noch. Und es kann Jahre dauern, bis er vielleicht überhaupt die Chance hat, wieder zurückzukommen. Und ich glaube, da ist es dann schon auch die Aufgabe von einem Schriftsteller, darauf irgendwie auch zu reagieren und nicht nur die Sprache zu verlieren, sondern vielleicht die Sprache auch wieder zu gewinnen.
Es ist ja eigentlich ein schweres Thema. Wird es trotzdem so ein typischer Zelter sein?
Also in dem Theaterstück, glaube ich schon, kommt auch sehr viel Komik rein. Aber bei mir ist die Komik auch immer ganz nah an der Tragik und sie kann jederzeit umkippen. Also die Komik ist bei mir immer sehr tragikomisch und es wird vielleicht da grotesk werden, weil einfach die Fragen des Mannes vom Ausländeramt grotesk sind. Der will ja alles wissen, was hat er für eine Zahnbürste, benutzt er Zahnseide, ja oder nein? Wenn er keine Zahnseide, putzt er sich dann nicht die Zähne? Aha, er putzt sich also nicht die Zähne. Legt er denn keinen Wert auf Hygiene? Aha, gibt es diesen Mann überhaupt? Wie sind die Farben seiner Augen? Also man kann natürlich sehr viel dialogisch arbeiten, was ich eben sehr liebe im Theater, sehr schnelle Dialoge, und zwar Dialoge auch in dem Kontext von Verhören, wie in der Schule der Arbeitslosen. Und einer meiner großen Lieblingsautoren in der englischen Literatur ist Harold Pinter, der diese Kunst der Dialogführung eben so sehr vorgeliebt hat und zelebriert hat. Und das ist so für mich auch immer so eine Art Beispiel, in welche Richtung Theater und Drama gehen kann.
Das sind sehr schnelle Dialoge auch. Jetzt muss ich Ihnen aber unbedingt noch eine Frage stellen. Sie tragen einen berühmten Namen, Zelter, und zwar der Komponist und Goethe-Freund Karl Friedrich Zelter. Das scheint ein Vorfahr von Ihnen gewesen zu sein. Ist das richtig?
Ja, ich glaube so viermal Ur, drei oder viermal Ur, 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 Urgroßvater. Und manchmal werde ich daran erinnert, aber mir persönlich bedeutet das jetzt nicht so viel, weil ich bin sicher mehr von Oscar Wilde oder von Harold Pinter und von anderen Autoren beeinflusst als von Goethe und Zelter. Aber es gehört auch irgendwie dazu, ja.
SWR2 Zeitgenossen mit Joachim Zelter. Herzlichen Dank.
Dankeschön.